the reason I said I didn't want to go to Saudi Arabia with my BlackBerry is I don't want to go to any country that wants to sniff my data.
Well, you live in one.
Yeah, but they're subtler.
Okay. They're nicer about it.
Kompott Nummer 224, Nuklaganda. Hallo und herzlich willkommen zum 224. aber völlig verregneten Kompott, den ich am heutigen regenreichen Freitag, dem 27. August 2010, aufgenommen habe.
It is 12:58.
Ja, und ich bin mal ganz woanders gewesen als in den letzten einigen fast 100 Podcasts, weil ich nämlich mir überlegt hatte, ich kann ja auch mal wieder ein bisschen woanders aufnehmen. Und außerdem wollte ich das Festgelände für nächstes Wochenende schon mal einmal ausspionitzelt haben. Ja, davon erzähle ich auch keine Ahnung, wann ich davon mal erzähle. So, inhaltlich gibt es hier nicht nur Country that sniffs your data. Da haben wir auch eins von, ja. Sondern inhaltlich gibt es wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech. Mit Spießmeldungen und mit Mafia. Wobei Mafia ist nicht so groß da drin. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, das ist dann nicht eine Frau mit Telefon am Ohr, sondern Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Ecke für diese Woche, in der sich erstmal die eine Mafia-Meldung versteckt, die ich im letzten Podcast schon angekündigt hatte, aber dann nicht weiter beachtet habe. Weil was zu spät reinkommt, kommt zu spät rein. Dann die Atomdebatte, die Nuklaganda. Weil Propaganda ist das nicht, das ist eher Kontraganda, aber egal. Die Space-Meldungen von STS-135 und von der ISS. Street View, die Debatte ging weiter. Ein paar Fanboy-Meldungen. Und mehr. 15 Grad, light rainige. Naja, sind wieder mehr. Angeblich foggige. Cool Greetings. Was die andere Anwendung sagt, weiß ich nicht, weil die Anwendung sich eben gerade irgendwie standhaft geweigert hat, überhaupt irgendein Update zu machen. Und ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf habe, hier eine halbe Stunde drauf zu warten, wie sie mal weiß, was laut der anderen Anwendung das Wetter hier macht. Ja, pissig sein. Da komme ich auch gerade so noch drauf. Da bin ich jedenfalls wieder, weil, wenn ich das nicht sage, mit einer Mafia-Meldung, die ich letzte Woche schon angekündigt habe, nämlich die Musikneutralität. Ich habe sie bei Heise geklaut. In der Debatte um Netzneutralität in den USA erhebt nun auch die Musikindustrie ihre Stimme. Verschiedene Organisationen, darunter der US-Industrieverband Recording Industry Association of America, RIAA, und die Verwertungsgesellschaft ASCAP, fordern in einem Brief an Google-Chef Eric Schmidt, die Interessen der Kreativbranchen müssten bei der Regulierung der Netze berücksichtigt werden. Die Musikindustrie bietet Google die Kooperation an und legt bei der Gelegenheit ein paar alte Forderungen auf den Tisch. Na, weil, wenn man dann schon mal anfängt zu sagen, hey, das Netz, das braucht ja gar nicht alle Daten gleich durchleiten, dann kommen nämlich die Content-Mafia-Pfeifen und sagen, ja, aber dann, wenn er dann schon mal anfängt, dann dürft er aber auch keine illegalen Daten durchleiten. Ergebnis der ganzen Veranstaltung wird dann, oh, völlig überraschend. Die Content-Mafia will Zensur. Ja, für den Fall, dass das irgendjemanden überrascht. Na, also, ja, die Musikindustrie wittert in der Neutralitätsdebatte nun offenbar neue Ansatzpunkte für ihre alte Forderung nach einem stärkeren gesetzlichen Schutz ihrer Produkte im Netz. Wenn es bei Google und Verizon sowie in der auf heftigen Widerstand stoßenden Initiative der US-Regulierungsbehörde stets nur rechtmäßige Netzwerke geht, will die Musikindustrie die Diskussion auch auf den Umgang mit gesetzeswidrigen Inhalten erweitern. Geltende Gesetze und Regularien reichten zum Schutz der Kreativen nicht aus. Die Musikgemeinschaft, die wir repräsentieren, hält es für lebenswichtig, dass jegliche Inhalte für ein Internetregelwerk die Provider und andere Vermittler ermutigt und ermächtigt, Maßnahmen zu ergreifen zur Abschreckung unrechtmäßiger Aktivitäten wie Urheberrechtsverletzungen und Kinderpornografie. Wait, what? Haben die da gerade? Ja, haben sie. Urheberrechtsverletzungen und Kinderpornografie. Ja, nö, ist ja fast das Gleiche. Wie ist es eigentlich mit urheberrechtsverletzender Kinderpornografie? Hallo? Na, also die Content-Mafia macht sich mal wieder lächerlich. bringt dann auch mal wieder das Kinderporno-Argument. Also, ja. Na, nur damit dann auch mal wirklich klar ist, ja, die meinen das ernst. Die wollen die Zensurinfrastruktur, die für ein Thema da ist, gleich für ihre Themen mit dabei haben. Das ist kein Zufall, das ist Absicht. Also, ja, völlig überraschend. So, dann gibt's die Atomdebatte. Logischerweise ging die diese Woche weiter. Da wäre dann zum Beispiel mal der Steuervertrag. Unionsfraktion favorisiert Vertrag mit Atomindustrie. Ja, 12.10 Uhr. Berlin, im Streit um eine Atomsteuer schwenkte die Unionsfraktion im Bundestag auf die Position der Atomkonzerne ein. Fraktionschef Volker Gauder bevorzugt einen Vertrag mit den Konzernen. Bei längeren Laufzeiten sollen deren Milliardengewinne abgeschöpft werden. Eine vertragliche Einigung mit der Energiewirtschaft sei für ihn besser als die Besteuerung, sagte Gauder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lustig. Die wollen die Steuer nicht bezahlen, ja, machen wir einen Vertrag. Ja, also ich meine, ich kann da einfach nochmal wiederholen, was ich letzte Woche schon mal gesagt habe. Aber wann kann ich anfangen, mit dem Staat über meine Einkommenssteuern zu verhandeln? Gar nicht? Warum kann dann die Atomfirmen, die Energiefirmen das machen? Warum meint überhaupt irgendjemand, mit denen reden zu können? Warum meinen die, mit irgendjemandem reden zu können? Na, die machen wie viel Milliarden Gewinn jedes Jahr? Wie war das? Strom aus einem AKW kostet 2,2 Cent die Kilowattstunde, wird verkauft zu 5 Cent die Kilowattstunde. Da kann man sich dann irgendwie selber ausrechnen, dass das also einen nicht unwesentlichen Reingewinn bedeutet. Nachdem die Atomkraftwerke ja auch vollständig abgeschrieben sind, geht da auch nichts mehr von runter. Na, also ich meine, so teuer kann Uran gar nicht werden, dass sich das nicht lohnt. Von daher ja. Und dann weigern sich die Stromkonzerne da überhaupt irgendwelches Geld zu geben. Na, ich meine, okay, dass man jetzt irgendwie auf Krampf sagt, ja, wir wollen aber nur Steuer, weil wir wollen den Haushalt konsolidieren, Schulden abbauen, das, ja. Nun ja. So, dann gab es da halt auch die Anzeige in irgendwelchen Zeitungen, wo 40 Leute unterschrieben haben, darunter so glühende Gestalten, wie natürlich die Vorstände von den Atomkonzernen, völlig überraschend, wie die Chefs diverser DAX-Konzerne, aber nicht aller DAX-Konzerne, sondern eigentlich im Wesentlichen nur der DAX-Konzerne, die mehr oder weniger direkt mit Atomkonzernen zu tun haben. Also wer nicht dabei ist, sind so diverse andere Firmen, die ein Eigeninteresse daran haben, dass Erneuerbare weiterkommen. Also Siemens zum Beispiel ist nicht dabei, weil die verdienen mehr damit, wenn sie erneuerbare Energien fördern. Na, weil da können sie was verkaufen. AKWs können sie nicht mehr verkaufen. Die will nämlich keiner mehr haben. Außer Iran. Aber ja. Und ein Oliver Bierhoff. Was den qualifiziert, überhaupt irgendeine Aussage zu Stromerzeugung zu machen, das würde mich bei Gelegenheit auch mal interessieren, weil so spontan fällt mir nichts ein, was den auch nur ansatzweise qualifizieren könnte. Aber brr. Oder der Alt-CDU-Bierdeckel-Steuer-CDU-Mann Friedrich Merz. Oder ein Josef Ackermann, Rüdiger Grube, Deutsche Bahn, wobei die Deutsche Bahn irgendwie an einem AKW mitbeteiligt sein soll. Von daher, ja, die Deutsche Bahn ist auch ein Atomkonzern. Wie völlig überraschend, dass sie dafür ist. Ne? Also, ja. Oder Werner Wenning, Bayern. Wolfgang Clement und Otto Schilly das Schaf tauchen dann auch wieder aus dem Nichts auf. Na, die zwei Dummpfeifen, die früher mal in der SPD waren. Wobei Otto Schilly das Schaf ja auch schon zu Zeiten käuflich war, als er noch im Bundestag saß. Und sich dann geweigert hat, bekannt zu geben, wie teuer er denn eigentlich ist, beziehungsweise für wen er denn eigentlich so alles arbeitet. Na, der wollte ja nicht, dass seine Nebeneinnahmen veröffentlicht werden, wegen, weil er sei ja Anwalt und deswegen könne er ja nicht die ungekürzten Berichte an die Bundestagsverwaltung geben, die dann nur die gekürzten Berichte rauslässt, aber ja. Ja, also im Wesentlichen so lauter Dummpfeifen, die da alle den energiepolitischen Appell unterschrieben haben. Also die zu gut euch bewiesen haben, sie sind billig. Sie sind nicht nur käuflich, sondern sie sind sogar billig. Eigentlich schon wieder zu billig. Aber ja. Ja, und Merkel hat dann irgendwie demonstrativ gelassen getan. Aber darf jedem irgendwie klar sein, hey, die haben in der Koalitionsvereinbarung drin stehen, sie wollen die Atomkraft länger laufen lassen. Na, von daher können sie jetzt irgendwie nicht sagen, ja, dann eben nicht. was ja eigentlich so, also meine konsequente Reaktion auf dieses Geschwalle von den Atommanagern wäre, ey, wenn ihr nicht zahlen wollt, dann kriegt ihr keine Verlängerung. Punkt. Ende der Debatte. Zack. Ja, dauert es irgendwie 5 Minuten und die kommen angekrochen. Ja, weil die 2,3 Milliarden, die sie da pro Jahr zahlen sollen, das ist doch eine Peanut, eine Erdnuss für die. Das ist doch kein Geld. Ja, das haben die wie schnell drinne? Ja, also von daher, ja. Ja, von daher warten wir es einfach mal ab. Die Meldung hier habe ich mir am Samstag aus Telepolis geklaut. Nachdem ich sie aber gar nicht komplett vorlese. Dann gibt es da die ORLs-Meldung. Regierung fordert Stromkonzerne zum Einlenken auf. Berlin, die Bundesregierung will im Streit mit der Energiewirtschaft um die geplante Brennelementesteuer hart bleiben. Laut Umweltminister Norbert Röttgen darf an der Belastung der Stromkonzerne in Höhe von 2,3 Milliarden Euro jährlich nicht mehr gerüttelt werden. Dem Magazin Der Spiegel sagt er, offen seien nur noch die Form und die Frage der Gewinnabschöpfung zugunsten von erneuerbaren Energien, erforderte die Konzerne zum Einlenken auf. Die Einnahmen sollen zur Haushaltssanierung verwendet werden. Er forderte die Konzerne zur Einlenkung auf. Lenkt ein. Ja, und weiter? Was passiert, wenn sie es nicht tun? Gar nichts? Ja Mensch, dann kannst du dir die Aussage auch gleich dahin stecken, wo sie herkommt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass dann Bruder Reinerle, der Wirtschaftstrottel, dann auch schon angekullert kam und gesagt hat, ja, was die Atomkonzerne wollen. Ja, also, ja, am Samstag jedenfalls hat Röttgen noch so getan, als gäbe es keine Alternativen. Dann hat Merkel gemeint, es bleibt bei der Brennelementesteuer. Hat sie nämlich im Sommerinterview des ZDF gesagt, solange kein anderer Vorschlag auf dem Tisch sei, bliebe es bei der Steuer, so Merkel. Die Kanzlerin zeigte sich gesprächsbereit, sieht nach eigenen Angaben im Moment aber noch keine anderen Lösungsvorschläge. Na, also, ja, ich habe mir da einfach nur hingeschrieben, ja, wenn sie überhaupt einlenken sollte, dann ist ja wohl klar, dass die Frau nicht einfach, sie regiert nicht, sondern sie wird regiert. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, aber so rein formell kann jetzt mit der Anzeige, können die Energiefirmen gar nichts mehr erreichen können. Also wenn Merkel da jetzt einknickt, dann darf jedem irgendwie, der bis 3 zu zählen in der Lage ist, klar sein, dass sie politisch tot ist. Weil sie dann nämlich bewiesen hat, sie ist erpressbar. Na, von daher, ja. Also ich weiß nicht, was das werden soll. Entweder ist das Ganze irgendwie eine riesengroße PR-Angelegenheit und ich bin einfach bloß zu blöd, die zu realisieren. Oder da ist irgendwas anderes im Gange, was ich noch nicht verstanden habe. Auf jeden Fall stinkt die ganze Geschichte. Am Montag hieß es dann von CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe, dass über die geplante Brennelementesteuer hinaus eine Abgabe noch fällig werden solle. Das sagte er nämlich nach einer Vorstandssitzung der CDU. Damit scheint ein neuer Konflikt mit der FDP vorprogrammiert. Denn FDP-Chef Guido Westerbrülle lehnt einen solchen Zusatzbeitrag ab. Gröhe legte sich nicht fest, ob es zu der Brennelementesteuer kommen oder eine Alternative dazu vereinbart werde. Wichtig sei, dass ab 2011 jährlich 2,3 Milliarden Euro von der Industrie zusammenkommen. Herr Mensch, da kann der Atomkonzern doch gleich noch eine Anzeige bringen. Dann gibt es auch keine Zusatzabgabe. Oder was? Hallo? Ich als Steuerzahler will auch mit dem Finanzamt darüber verhandeln, wie viel Steuern ich zahle. Und ich will mich auch einfach so weigern können. Ja, weil sonst ist das hier nicht fair. Dann wurde auch in der FDP der Ruf nach einer höheren finanziellen Belastung der Atomindustrie laut. Die 2,3 Milliarden Euro für den Bundesetat seien zwar gesetzt, sagte der Umweltexperte Michael Kauch der Rheinischen Post. Darüber hinaus werde aber auch ein nennenswerter Beitrag für die erneuerbaren Energien erwartet. In der Koalition ist dem Bericht zufolge ein zusätzlicher Beitrag der Energiekonzerne RWE, E.ON, ENBW und Vattenfall von 1 bis 2 Milliarden Euro jährlich im Gespräch. Also nicht mal da sind sich die FDP-Pfeifen so richtig einig. Mal ganz davon abgesehen, das ist jetzt wieder irgendeine Figur, von dem habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, ob der nochmal irgendwann irgendwo auftaucht. So, also spontan würde ich erstmal vermuten, nein. Dann ist das nämlich bloß irgendwie jemand, der sich jetzt mal kurz äußern durfte. Oder meinte, sich äußern zu dürfen. So, Schnapp funktioniert auch noch. Dann gab es eine Meldung, dass laut SZ Zweifel an der Unabhängigkeit von Regierungsgutachten zur Energieversorgung laut wurden. In der Debatte über die zukünftige Energieversorgung in Deutschland gibt es Zweifel an der Unabhängigkeit von Gutachtern, die im Auftrag der Regierung arbeiten. In der Kritik steht ein Gutachten des Energiewirtschaftlichen Instituts der Uni Köln. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, erhält das Institut Fördergelder von den Energieversorgern RWE und E.ON insgesamt 8 Millionen Euro über mehrere Jahre verteilt. Was dann irgendwie die Vermutung nahelegt, dass die nicht so richtig unabhängig unterwegs sind, wenn die da schon Geld von den Energiefirmen kriegen. Na, und das soll dann irgendwie ein Gutachten sein? Naja, ich meine, okay, da kann man das Gutachten irgendwie als Diskussionsbeitrag zur Kenntnis nehmen, genau wie die lustige Anzeige. Und dann guckt man sich mal an, wer hat da unterschrieben und wer hat da vor allen Dingen nicht unterschrieben, und dann schließt man daraus so die Dinge, die man dann irgendwie schließen könnte. Na, dass nämlich alle nicht unterschrieben haben, die irgendwas mit den Erneuerbaren zu tun haben wollen können, weil die Erneuerbaren dann nämlich schlicht und ergreifend einfach nicht mehr kommen. Na, verlängert die Atomkraft unbegrenzt und keine Erneuerbaren kommen mehr. Weil lohnt halt nicht. Na, da ist der Druck weg. Ist der Markt weg. Na, dass das den Neoliberalen irgendwie nicht klar ist, die doch sonst irgendwie bei jeder Gelegenheit für den Markt sind. Wundert schon ein bisschen. Ein Greenpeace-Sprecher warf den Unternehmen vor, sich so die Lizenz für die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zu erkaufen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bärbel Höhn, sagte, die Atomkraft werde schön gerechnet, bla und so weiter. Das Institut bestreitet natürlich, dass die Zahlungen irgendetwas mit den Gutachten zu tun haben, aber klar, hey, das würde ich auch. Na, plus, dann gab es irgendwo auch noch die Meldung, dass Schwafale eigentlich ein Energiegutachten fällig wäre, weil irgendwie alle 2 Jahre oder vor 2 Jahren mal irgendwie ein Gutachten oder eine Veröffentlichung daraus sickerte aus dem Ministerium, so von wegen, also noch sind die Erneuerbaren nicht gut genug. So. Aber es könnte sein, dass die in 2 Jahren gut genug sind, was dann irgendwie die Vermutung nahelegt, ja, hey, das Nachfolgepapier zu dem Ding wäre dann mal fällig, um mal reinzugucken, sind es jetzt oder sind es jetzt immer noch nicht? Na, weil durchaus die Vermutung im Raum steht, dass die Erneuerbaren vielleicht schon völlig ausreichen würden. Dass man gar keinen Grund mehr hat, an den AKWs festzuhalten. Aber, So, und dann von eben gerade ist mir noch eine Meldung über einen freiwilligen Zusatz in die Finger gefallen. SZ Laufzeitverlängerungen gegen freiwillige Ökoinvestitionen. Berlin, in puncto längere Laufzeiten, ist die Bundesregierung einen Medienbericht zufolge zu einem Deal mit den Energiekonzernen bereit. Als Gegenleistung für längere Laufzeiten sei geplant, dass die Unternehmen in den Ausbau von Ökostrom investieren, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Im Gespräch sei eine freiwillige Selbstverpflichtung. Schwarzgeld würde dem Bericht zufolge dafür auf die bisher erwogene Zwangsabgabe zusätzlich zur Brennelementesteuer verzichten. Ja. Ne, weil hier Brennelementesteuer, das ist ja für einen Haushalt. Hat also eigentlich mit Brennelementen und Verlängerung überhaupt nichts zu tun. Na, was ja dann in die Kategorie, ach, fällt. Also mal ganz davon abgesehen, dass wenn man dann schon irgendwie dabei ist, den Haushalt zu sanieren, man vielleicht auch mal hingehen könnte und jene Personen, die besonders viel Geld irgendwo auf Konten rumliegen haben, nochmal besteuern könnte. Aber nein, stattdessen kurz mal bei den Hartz-IV-Empfängern, weil die ja so viel haben. Aber ja, gut, das ist eine Meldung, die in den Politikblock reingehören würde. Da brauche ich mich hier jetzt irgendwie nicht künstlich drüber aufregen, außer dass es irgendwie in die Kategorie besonders lächerlich fällt, dass dann die Stromkonzerne dies haben, die das Geld so irgendwie aus ihren AKWs quasi drucken könnten. Dass die sich jetzt irgendwie krampfhaft aufregen, einen Teil der jährlichen Reingewinne einfach mal abzugeben. Ja, also da wollen sie jetzt irgendwie eine freiwillige Zusatzabgabe für die Erneuerbaren. Als Gegenleistung für die Verlängerung, wo dann die Erneuerbaren mit getötet werden. Oder zumindest stark beeinträchtigt. Na, weil, ist ja, wenn man mal scharf drüber nachdenkt, ist es ja völlig logisch. So ein AKW, wenn das einfach länger läuft, da braucht man ja keine Zusatzenergie da in der Nähe. Na, das lohnt halt nicht, weil das AKW, das ist völlig abgeschrieben. Das kann den Strom so billig produzieren, da kommst du nie ran. Na, und die, was waren das, 5 Cent, die man jetzt irgendwie pro Kilowattstunde auf dem Markt bezahlt, die kommen ja als Preis aus den teureren Kraftwerken oder aus dem teuersten Kraftwerk. Na, von daher, ja, Aber die Förderung von Erneuerbaren, die wird ja trotzdem runtergefahren. Wegen, weil im Huch Zusammenhang hat das nicht. Nein, ach, wie komme ich denn auf die dumme Idee? Ich weiß auch nicht. Na? Aber ja. So, Space. Da gab es bei NASA-Spaceflight.com die Meldung, dass STS-135 genehmigt wäre mit einem Launch Date Targeting June 28, 2011. Allerdings fehlt da immer noch das Required Funding. Also irgendwie NASA-intern ist also STS-135 eine weitere Mission für Atlantis, dann die allerletzte Mission für Atlantis oder die letzte Mission, auf jeden Fall eine Mission weiter für Atlantis genehmigt. Es fehlt nur das Geld. So, das Geld ist der interessante Teil, von daher weiß ich nicht, ob das Ding jetzt wirklich ehrlich schon als genehmigt durchgehen kann oder ob man dann noch sagen kann, ja, das könnte, wenn es will. Ah, dann sollte Atlantis ein vollgepacktes Multipurpose Logistics Module und einen Lightweight Multipurpose Carrier tragen auf einer 11+1+2 Tage Mission mit 4 Personen. Ergo, das sieht im Moment so aus, als könnte da vielleicht was draus werden. Kann aber auch locker noch sein, wenn das Parlament das Geld nicht rausrückt, dass das vielleicht doch nicht wird. Aber ist zumindest schon mal ein guter Anfang. Na, nachdem ja nun irgendwie alle da schon drauf gucken. Also Trick ist, es gibt irgendwie in den beiden Häusern im US-Parlament gibt es 2 Gesetzentwürfe, in jedem Haus nämlich einen, die beide Funding für eine STS-135 drinne hätten. So, nachdem die beiden Entwürfe aber erst sich irgendwie auf einen gemeinsamen Entwurf zusammen einigen müssen, kann das noch einen Schwapp dauern, bis das dann offiziell genehmigt ist. Ich meine, so langsam wird dann auch mal die Frage laut, so wie geht's denn da nun weiter? Ja, aber ja, schauen wir mal. Also es könnte durchaus sein, dass das Shuttle, was ja sowieso vorbereitet wird für STS-335 alias, für den Fall, dass Endeavour ist es, glaube ich, bei der letzten Mission STS-134 irgendwie kaputt gehen sollte und nicht in einem Stück heile wieder runterkommen kann, dann darf Endeavour da oben bleiben, die Astronauten auch, und die dürfen dann eine Weile in der Station verbringen, bis Atlantis dann als Rettungsshuttle vorbeikommt mit einem vollen MPLM hinten in der Cargo-Bucht, wo dann nämlich die ganzen Versorgungsmittel drin sind, die die Shuttle-Crew da oben von der ISS weggefressen und gesoffen und geatmet hat. Schlicht und ergreifend. Na, und dafür muss das Shuttle sowieso vorbereitet werden. Das heißt, das steht halt nicht da irgendwie rum und langweilt sich jetzt schon zu Tode, sondern das steht da rum und wird vorbereitet. Die viel spannendere Frage, was dann, wie war das, 1. November soll ja irgendwie die nächste Mission sein, was dann mit den anderen beiden Shuttles nach ihren jeweils letzten Missionen passiert, habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Außer, dass es jetzt halt diverse Museen gibt, die da schon Anwärter sind. Also irgendwie insgesamt 3 Museen gibt es, die da einen Shuttle kriegen können sollen. Logischerweise gibt es ja nur 3 Shuttle. So, dann gab es, gestern ist das, glaube ich, gewesen. Ja, gestern noch eine Meldung von einem Stehband. Raumstation ISS, Laufband im russischen Segment ist defekt, habe ich aus den D-Radio Wissensnachrichten. Im Weltraum geht es offenbar öfter mal was kaputt. 2 Wochen, nachdem die Astronauten auf der internationalen Raumstation ISS das Kühlsystem repariert haben, ist nun das Laufband im russischen Segment defekt. Die Raumfahrtagentur Roskosmos teilte mit, das Sportgerät aus US-amerikanischer Produktion mache ungewöhnliche Geräusche. Deshalb müsse es repariert werden und die Kosmonauten dürften es zunächst nicht mehr benutzen. Stattdessen sollen sie auf dem baugleichen Laufband im amerikanischen Segment trainieren. Das sei vor allem für 2 Kosmonauten wichtig, die Ende September nach einem halben Jahr auf der ISS zur Erde zurückkehren sollen. Sie müssten sich vorbereiten, um die irdische Schwerkraft aushalten zu können. Verantwortung für den Defekt will Roskosmos nicht übernehmen. Ein Sprecher sagte, für die Wartung und Ersatzteile sei die US-Seite zuständig. Ja, ich meine, wenn das ein US-Teil ist, dann können die Russen da herzlich wenig dran. Von daher, ja, also da hat es jetzt irgendwie ein Laufband zerlegt. Beziehungsweise nicht zerlegt, es klingt einfach nur komisch. Aber komisch klingen ist immer schon mal ein ganz schlechter Anfang, weil wenn es komisch klingt, könnte sein, dass da irgendwie Teile aufeinander reiben, die nicht aufeinander reiben sollen. Und dann macht es irgendwann flonk und dann ist es ganz kaputt. Das will man ja nicht. Von daher, ja. So, die Street View Debatte ging dann in die Kategorie absurd, weil Aigner fordert Google zu mehr Transparenz auf. Berlin im Zusammenhang mit dem Straßenfotodienst Street View fordert Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner mehr Offenheit von Google. Sie habe noch immer keine Angaben darüber, wie viele Widerspruchsschreiben aus Deutschland bisher dort eingegangen seien, sagte sie der Rheinischen Post. Es könne doch nicht so schwer sein, die E-Mails und Briefe zusammenzuzählen. Zufrieden zeigte sie sich mit der Verlängerung der Widerspruchsfrist. Anwohner und Mieter, die nicht wollen, dass ihr Haus im Internet zu sehen ist, haben jetzt bis zum 15. Oktober Zeit, Einspruch zu erheben. Da frage ich mich, wozu will sie die Zahlen haben? Da soll sie doch erstmal transparent machen, was sie mit den Zahlen eigentlich will. Außer sich hinzustellen und zu sagen, ja hier, 3 Milliarden Menschen mögen nicht, dass ihr Haus im Internet gezeigt wird. Na, mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch Counterclaims gibt. So frei nach dem Motto, man kann sich auch an Google wenden und sagen, nee, ich möchte aber, dass das Haus doch gezeigt wird. Wenn man zum Beispiel ein Ladengeschäft im Erdgeschoss hat und irgendein Mieter weiter oben möchte aber nicht, dass das Haus im Internet zu sehen ist, aber der Ladenbetreiber möchte, dass wenigstens das Ladengeschäft zu sehen ist, dann kann der Ladenbetreiber sagen, hier, also mein Ladengeschäft bleibt auch unverpixelt. Na, ich weiß nicht, wie das aussieht, ob ich irgendwie aus einem Obergeschoss sagen kann, ich möchte aber, dass hier mein Obergeschoss unverpixelt bleibt. Das ist mir schleierhaft, ob es das gibt, aber na, ich meine, die ganze Geschichte, die stinkt ja sowieso. Na, was ist jetzt an Google Street View so dolle schlimm? Aber gut, die Debatte hatte ich jetzt in den letzten Wochen schon und ich habe überhaupt gar keine Reaktion drauf bekommen. Von daher lasse ich das einfach. Na, also, ja, Aigner will irgendwie Transparenz, ohne zu sagen, was sie denn mit dieser Transparenz oder mit den Ergebnissen da anfangen will. Naja, dann soll sie das doch erstmal auf den Tisch legen. Was will sie damit? Propaganda machen natürlich, was denn sonst? So, am Sonntag habe ich mir dann aus shz.de zusammengefasst. Mindestens in Schleswig-Holstein knipst der Staat nämlich regelmäßig aus Fliegern das Land und verkauft die Daten für 140.000 Euro auf DVD. Und bei telefonbuch.de gibt es neben Name und Adresse auch noch Fotos. Was genau war jetzt so schlimm an Street View? Na, plus Name und Adresse habe ich bei Google nicht. Zumindest nicht bei Street View, da muss ich mich dann schon anstrengen. Also es ist nicht so, als wären das irgendwie Einzeldinge. Na, also, ja. Was war doch gleich nochmal das Problem bei Street View? Dass das Haus zu sehen ist. Vor allen Dingen, wo es jetzt noch irgendwie noch mehr Geschichten gab, wo irgendwelche Leute, die dagegen sind, dass ihr Haus im Internet zu sehen ist, von der Presse vor ihren Häusern fotografiert und ins Internet gestellt wurden mit Namen. Na, da hast du dann nämlich die Daten zusammen, Name und das Haus. Also, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Ha? Ja, der Staat verkauft, also Schleswig-Holstein verkauft Luftfotos. Apropos Luftfotos, hat eigentlich damals, als Google Earth auf den Markt kam, auch jemand rumgeschwallt. Aigner schweifelt dann übrigens, zweifelt demjenigen den Street View-Staat in Deutschland an. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner zweifelt daran, dass der Internetkonzern Google seinen Fotostraßenatlas Street View wie geplant in diesem Jahr starten kann. Grund dafür ist die verlängerte Einspruchsfrist für Mieter und Hauseigentümer. Damit sei fraglich, ob Street View noch in diesem Jahr gestartet werden kann, sagte Aigner dem Donau-Kurier. Vorwürfe, die Regierung habe bei dem Thema zu spät reagiert, wies sie zurück. Nee, zu spät reagiert haben sie gar nicht. Mal ganz davon abgesehen, was will Aigner eigentlich über den Startzeitpunkt von irgendwas wissen? Die hat doch noch nicht mal mehr Ahnung. Die hat keine Ahnung von dem, worüber sie da schwafelt. Von daher soll sie doch einfach nur ihre dumme Fresse halten. Das wäre für alle besser. Na, mal ganz davon abgesehen, dass sie ja nun diese Verlängerung ja nun so lautstark verlangt hat. Also sich irgendwie hinzustellen und zu sagen, ja jetzt kann das aber nichts mehr werden. Na, also, hä? An mir ist völlig schleierhaft, was die dumme Kuh will. Na, vor allen Dingen, warum tut sie dann nichts gegen andere staatliche Überwachungsmaßnahmen, wo sie doch so für den Datenschutz ist? Wie wäre es damit, wenn sie sich mal hinstellt und in der Regierung dafür sorgt, dass die elendige Gehaltsüberwachung wegkommt? Elena, die gibt es meines Wissens immer noch und die ist meines Wissens immer noch aktiv. Ne, Brüderle hat zwar mal was von einem Moratorium gefaselt, aber da habe ich noch nicht wieder irgendwas gehört, von dass Moratorium käme. Von daher behaupte ich jetzt einfach mal, das Ding gibt es immer noch und das ist immer noch genauso eklig wie vorher. Aber stattdessen stellt sie sich dann polemisch hin und sagt, ja hier, Häuser von der Straße aus fotografieren ist böse. Was ist an Häuser von der Straße aus fotografieren doch gleich so böse? Man kann das Haus von der Straße aus sehen. Oh, das ist aber 2,90 Meter hoch, das ist viel zu hoch. Ja, wenn die Straße weit genug weg vom Haus ist, ist es scheißegal, wie hoch das ist. Ja, also vor allen Dingen irgendwie das war das BGH-Urteil, wo sie sich alle drauf berufen, redet im Wesentlichen davon, man darf nicht mit dem Flieger drüber fliegen. Oder anders ausgedrückt, eigentlich sind die Google Earth Fotos, die ja nur von oben mit Flugzeugen oder Satelliten geknipst wurden, dann viel schlimmer. Ja, weil da kannst du hinter das Haus gucken, da kannst du Dinge sehen, die du nämlich überhaupt nie von der Straße sehen können kannst. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, irgendwann werden wir das sogar. Dann gab es eine Meldung, die habe ich einfach genannt, trojanischer Absturz, habe ich aus dem Heise-Ticker. Beim Absturz der Spanair-Maschine JK2022 vor 2 Jahren soll Schadsoftware nach Art eines Trojaners eine Rolle gespielt haben. Da war nämlich die Maschine auf dem Weg nach Gran Canaria kurz nach dem Start auf dem Madrider Flughafen auf dem Boden aufgeschlagen und 154 der 172 Menschen an Bord sind daran verstorben. Und die spanische Tageszeitung El País meldet in ihrer Ausgabe vom letzten Freitag, dass das zentrale Spanair-Sicherheitssystem, ein Rechner nicht genannter Bauart, in der Zentrale in Palma de Mallorca von Trojanern verseucht gewesen sein soll. Und der hätte eigentlich aber Alarm geben sollen, wenn 3 ähnliche technische Probleme festgestellt wurden. Ein Trojanerbefall habe das aber verhindert. Nach der Veröffentlichung hat der zuständige Untersuchungsrichter angeordnet, dass die spanische Fluggesellschaft alle relevanten Daten rausgeben soll. Die Frage ist, ob die Maschine eigentlich überhaupt hätte starten dürfen. Geprüft wird unter anderem, wie lange es dauerte, um die vom Computer ausgehenden Warnungen auszuwerten, sofern sie überhaupt aussagekräftige Fehlermeldungen angezeigt worden wären. Genau das könnte den Befall verhindert haben. Also ja, es gibt da also einen Flugzeugabsturz, einen 154 Menschen getötet habenden Flugzeugabsturz, wo auch noch irgendwie ein Trojaner bei einem Bodencomputer mit dabei ist. Ob das jetzt irgendwie einen Zusammenhang zwischen beidem gibt, ist so, wie ich die Meldung lese, irgendwie nicht so richtig eindeutig klar. Aber sie tauchen zumindest nebeneinander auf, diese beiden Details. Ja. Am Samstag habe ich mal den Fanboy-Topf aufgemacht mit dem Eiertopfverbot. Es gibt da nämlich irgendwie ein Unternehmen Koziol. Die haben bisher einen Eierkocher mit dem Namen Ei, wie EI, Pot mit Doppel-T, hergestellt. Und da ist irgendwie jetzt Apple hingegangen und hat gesagt, na, da ist aber Verwechslungsgefahr mit unseren elektronischen Geräten. Plus, wir haben da eine Marke drauf, deswegen lass das. Hat irgendein Gericht gesagt, jo. So viel dazu. Ich kann die Meldung auch schnell abkrümeln. Dann gab es iPod-Event-Gerüchte. Nämlich Bloomberg hatte behauptet, dass Apple nach Angaben zweier Quellen die iPod-Veranstaltung am Dienstag, den 7.9. abhalten wollen könnte. Das ist eine Meldung, die hatte sich überlebt, kurz nachdem ich sie hier reingeklebt hatte. Nämlich am Mittwoch. Am Mittwoch gab es eine Einladung. Mehrere US-Medien erhielten soeben die Einladung zu Apples nächstem Special-Event, das am 1. September in San Francisco stattfinden wird. Das Bild zeigt eine Gitarre und es steht zu vermuten, dass es sich um das jährliche Musik, also iPod-Event, handeln könnte. Und danach sind dann die Gerüchte erst so richtig losgeflattert, was denn nun eigentlich der nächste iPod-Touch alles können wird, der da ja erwartet wird. Nämlich, so frei nach dem Motto, ja, also ein Netzhautbildschirm, dann ist irgendwo ist eine Gehäuse aufgetaucht, das sieht aus, als könnte es hinten eine Kamera mit Blitz haben. Jetzt gerüchtet es, naja, da ist kein Blitz, da ist ein Mikrofon. Und ja, warten wir mal ab. Ich werde mir das mit hohem Interesse in meinem Urlaub angucken und ja, je nachdem, was dann für wann angekündigt wird, weil Back-to-School-Programm läuft noch genau bis zum 7. September. Wenn die am 1. September irgendwas vorstellen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht am 1. September auf den Markt kommt. Weil zumindest der iPod Touch, das macht dann halt irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Aber warten wir mal ab. Plus, wer auch noch irgendwie missing in action ist, iOS 4.1. Von dem es allerdings bisher Gerüchten zufolge nur Betas für iPhone und iPod Touch gibt, fürs iPad irgendwie immer noch nicht. Was dann die Vermutung nahelegt, dass entweder 4.1 nicht Beta getestet werden soll auf dem iPad oder 4.1 noch nicht fürs iPad kommt. Wobei das wäre irgendwie wirr. Also keine Ahnung, vielleicht kommt 4.1 auch irgendwie später. Also das riecht alles danach, dass nicht am 1. September irgendwas auf den Markt kommt. Aber schauen wir mal. Ich meine, am 7. habe ich wieder einen Monatstag vom OP. So, dann gab es eine Wahlcomputerfestnahme. Ein indischer Wahlcomputerforscher ist nämlich von der Polizei verhaftet und dann einige weitere Entfernung wegtransportiert worden, weil der hatte halt einen Wahlcomputer, einen indischen, und hat gesagt, der ist unsicher. Und die wollten jetzt wissen, wo er den Wahlcomputer her hatte, den offiziell aus anonymer Quelle hatte. Da haben sie den halt festgenommen und wollen jetzt von dem wissen, wo er den Wahlcomputer her hat. Was irgendwie die Frage in den Raum stellt, warum zum Kuckuck geht die eigentlich an, wo der den Wahlcomputer her hat. Der hat einen und der sagt, das Ding ist unsicher. Mit dem Ding wählt man also nicht. Aber, pff, ja. Dann in der Kategorie Now That's Irony. Das Blamphone. Ein Herr Brian Lamm. Seines Zeichens einer der Chefs von Gizmodo hat in einer Bar sein Telefon liegen lassen. Und hat dann hinterher getwittert, ja, er hätte sein Telefon in der Bar liegen lassen, aber die Frau, die daneben ihm gesessen hätte, die hat es gefunden und hat es ihm zurückgegeben. Now that's ironic. Na, weil das letzte Mal, als jemand im Gizmodo-Umfeld ein Telefon irgendwo liegen lassen hat, da sind Trottel hingegangen, haben das Telefon an Gizmodo verkauft und es handelte sich um einen iPhone 4 Prototypen. Na, von daher, dass der Gizmodo-Chef da sein Telefon tatsächlich wiederbekommen hat, ohne dass das vorher irgendwie sonst wo lang ist, dass sämtliche Details veröffentlicht wurden und er dann hinterher einen Brief schicken musste, dass das tatsächlich seins sei, das fällt dann schon in die Kategorie, ja Mensch, da war jemand netter als er war. Nope. Well, that would have been karma. So, dann H264 bleibt kostenlos, nämlich die MPEG Licensing Authority hat verkündet, dass bei freien Internet-Streaming-Angeboten dauerhaft keine Lizenzgebühren anfallen würden. Das war ja der eine Grund, weswegen es dann immer hieß, ja, aber H264, da könnte ja sein, dass da Geld verlangt werden wird. Nun haben die also hoch und heilig versichert, dass sie für kostenloses Streaming niemals Geld verlangen werden. Womit dann Googles Webcodec, zumindest was kostenloses Internetstreaming angeht, nicht besonders weit fliegen wird. Weil das Ding, das brauchst du jetzt nicht. Also zumindest den einen Grund gibt es nicht mehr. Und sonst gab es auch ohnehin nur eine begrenzte Anzahl Kreativität, die man mit dem Ding machen konnte. Weil das ist ja keine Spezifikation, sondern der Source-Code von dem einen Codec, der da existiert. So, und ja, das bleibt jetzt also kostenlos und dann warten wir mal ab, ob dann Google irgendwie sich jetzt mal beiseite rollt und das Netz frei macht. Na, ich meine, Fefe stellt sich dahin und sagt, ja, aber hier nur dank Google ist das kostenlos geworden. Kann ja sein. Aber auf jeden Fall ist jetzt der eine Codec, den sowieso schon jeder haben kann, kostenlos. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, aufgenommen vom 26. Juni in Barenfeld. Saltatio Mortis mit einem lateinischen Stück, wo sie sich auch bei Gelegenheit drüber lustig machen. Igitt. Nämlich Ecke Gratum. 4 Minuten 29 ist die Aufnahme lang. Das eigentliche Lied ist gerade mal irgendwie die Hälfte davon, weil die erste Hälfte ist, sie machen sich alle drüber lustig. Also über den Herrn Mümmelstein und das kleine Latinum. Ja, hört ihr selber. Und danach habe ich aus dieser Woche, nämlich vom 24.08., ist mir in die Finger gefallen, in der ZDF-Sendung Frontal 00, CR 21, gibt es ja immer so toll. Und dieses Mal gibt es da The Atom Team. 2 Minuten 24 ist das lang. Ich hatte überlegt, ob ich es als Intro deklariere, aber dann war es mir zu lang. So. Und jetzt sage ich erstmal Plitsch Platsch. Ja, jetzt gerade regnet es nicht so doll schlimm. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Drohe damit, dass ich voraussichtlich eventuell möglicherweise nächste Woche vielleicht wieder unterwegs sein könnte, vielleicht auch wieder was aufnehmen könnte, jetzt wo ich Urlaub habe. Ist die Wahrscheinlichkeit sogar einigermaßen groß, dass da nicht akut was in die Quere kommt. Wo ich dann aufnehme, das weiß ich aber noch nicht. So wie ich das diese Woche vorher auch nicht wusste, groß. Genau, dann sage ich einfach viel Spaß mit Ecke Gratum von Saltatio Mortis. Da ist kein Haken dran. Wenn da kein Haken ist, ist der noch nicht erledigt. Und mit dem Atomteam und bis zum nächsten Mal. Was dann, wie gesagt, in Größenordnung einer Woche sein könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Über Sauferei, über viel Weiberei.
Du, Lasterbalk, ich habe hier Met stehen vor mir. Eine ganze Batterie voller Met.
Ich sag dir die ganze Zeit, dass du der heimliche Säufer der Welt bist. Hast du dich jemals gefragt, warum sie ihn immer bei dir hier steht?
Ich spreche mit Met.
Aber weil du gerade dabei bist. könntest mir auch mal ein Buch reichen. Danke. Bei meinem Alter bringt es sich nicht mehr so leicht. Ich habe gar nicht mehr den Kopfschmerzen. Das war ja echt ein spontanes Lied. Moment, Moment. Darf ich mal eine Frau haben? Ich habe einen solchen Kater. Oh. Männer, habt ihr das gehört? Die Frauen sind dazu fähig. Normalerweise sind wir Frauen nicht so spontan mitleidfähig. Wenn wir Männer einmal leiden, ja, dann heißt es bestenfalls, stell dich nicht zum Atmen. Nein, das ist falsch, weil wir leiden ja wirklich. Wir haben echte Schmerzen, das versteht ihr nicht. Wir haben ja gar keine Rezeptoren im Kopf dafür. Kommen wir zurück zu dem Unterschied. Ich möchte wissen, was da hinten immer passiert. Wir kommen zurück zum nächsten Lied. Das nächste Lied ist nämlich etwas ganz Besonderes. Es geht nämlich nicht um Salz. Es geht auch nicht um Bienchen und Blümchen. Es geht um Kultur. Ja, deshalb ist es auch in Latein. Der Mümmelstein übersetzt nachher jede einzelne Silbe davon.
Bei mir in meinem Zelt, jeder kann kommen. Ja, die Sachen dauern einfach.
Wenn ich das gesagt hätte, hätte
wenn jetzt weiß, dass er eigentlich auf Männer steht, ist das echt eklig.
Wenn ihr nachher bei ihm ins Zelt kommt, denkt immer daran, das ist das kleine Latino. Wir brauchen für den nächsten Song auch. Wollen wir anfangen?
Aber mit großer Wirkung.
Jetzt hat der Schlagzeuger auch verstanden. Von uns für euch das kleine Latino mit Ecke Kratos. Viel Spaß.
Vor 10 Jahren wurde die Eliteeinheit der deutschen Energieversorgung von ihrer eigenen Regierung zum Ausstieg verurteilt. Doch sie machten weiter. RWE, E.ON, Vattenfall, EnBW. Sie sind das Atomteam. Eine neue Regierung bietet den Ausstieg aus dem Ausstieg an. Doch es ist eine Falle, denn im Gegenzug soll plötzlich Brennelemente Steuer erhoben werden.
Bei dir gehen gleich die Lichter an.
Keine Drohung, eine Tatsache. Brennelementesteuer kostet 2,3 Milliarden jährlich. Die Laufzeitverlängerung bringt aber nur lumpige 6 Milliarden Euro pro Jahr. Da bleibt kaum was übrig. Und davon soll auch noch ein Teil in erneuerbare Energien gesteckt werden. Das Atomteam kämpft verzweifelt ums Überleben. Es erstattet sogar eine Anzeige gegen die Idee, den Haushalt mit neuen Energiesteuern zu sanieren. Einen Haushalt, aus dem das Team selbst nie was bekommen hat. Jedenfalls nichts außer diesen kümmerlichen 165 Milliarden Euro. Für Endlagersuche, Forschung, Sicherheit und dergleichen mehr. Ohne dieses Geld wäre Atomstrom so teuer, dass wir tagsüber wieder das Licht ausmachen müssten. Sachliche Argumente, die einen gewissen...
Irmgelaufen, Alter.
Druck erzeugen. Aber was heißt schon Druck?
Ich glaube ja auch nicht, dass die Anzeigen an mich gerichtet sind.
Nein, diese Anzeige richtet sich nur an alle politisch Verantwortlichen, wer das auch immer sein mag. Am Ende heißt's garantiert...
Jetzt ist Zahltag.
Und jetzt raten Sie mal, für wen. Und nächste Woche rettet Familienministerin Schröder das Sozialwesen. Wenn mit der guten alten Wehrpflicht dann auch der Zivildienst ausgesetzt wird, will sie den Menschen vorschlagen,
nach der Pensionierung, nach der Rente nochmal ein Jahr lang einen solchen freiwilligen Zivildienst zu absolvieren.
Im Klartext sollen sich die Alten doch selber helfen. Clever.